Hallo und herzlich willkommen, liebe Unterstützerin, bei einer neuen Folge von Hooked on Topic mit mir und dem Tom.
Hallo.
Hallihallo. Wir haben uns diese Woche hingesetzt und einen Film geguckt. Angeblich sei es eine Serie, behauptet Netflix. Ich bin der das sehr festen Überzeugung davon, dass es ein Film ist, der dann sehr, sehr schnell und grob einfach in 4 Folgen aufgeteilt wurde, egal wie sehr das passt oder nicht, und dann halt so veröffentlicht wurde. Wir reden dann nämlich über Resident Evil Infinite Darkness. Jetzt gerade ganz, ganz aktuell erschienen auf Netflix, ist Netflix-exklusiv, ist ein neuer Teil dieser CG-Filmreihe, die aber jetzt wieder einen Schritt nach vorne macht, ein bisschen früher in der Zeit spielt. Nicht, dass das besonders wichtig ist. Und ich dachte mir, weil du ja schon seit jetzt einigen Jahren in deiner Resident Evil-Phase steckst und da wahrscheinlich nicht mehr rauskommst, leider Gottes für dich, für immer.
Ach naja, wieso leider?
Weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir wieder bei Resident Evil 6 Resident Evil ankommen,
ja, lieber Tom. Ja.
Und dann musst du halt dich entscheiden. Gut, springe ich jetzt raus aus diesem Flugzeug?
Oder Village ging ja schon ein bisschen in die Richtung.
Ja, das stimmt. Da kommen wir dann gleich noch zu. Und ich dachte mir deswegen, das passt ganz gut. Es gab noch einen anderen Film, auf dem ich gespielt habe, der auch ganz frisch erschienen ist, kann ich einfach mal sagen, nämlich Dynasty Warriors. Also es ist jetzt gerade sehr frisch ein Dynasty Warriors Film erschienen und der Trailer dafür sieht sehr geil, also wirklich
auch aus CG?
Live-Action. Aber Live-Action. Halt mit sehr viel CG natürlich dabei und konnte in dem Trailer diese absurden Kämpfe sehr akkurat transportieren. Das hat mich ziemlich geheilt. Aber ich dachte mir, Resident Evil passt besser, das machen wir. Und jetzt sitze ich hier und gucke doof aus der Wäsche.
Ja, hast du Erfahrung mit diesen 3D-Filmen? Weil ich gar nicht. Also ich habe ja wirklich jetzt nur die Spiele nachgeholt und zuletzt Teil 4 gespielt. Gibt's auch ein Late to the Party für. Und da erstmal bei dem Film hier festgestellt, gut, dass ich das gespielt habe, weil das ja einfach die Story auch aufgreift. Mhm. Nicht, dass das allzu relevant ist, aber es greift die Story ein bisschen auf von Teil 4 und von Teil 2 vor allem. Aber die anderen Filme, ich habe mal geschaut, es gab ja Degeneration, Damnation und Vendetta 2008, 12 und 17 und theoretisch auch Biohazard 4, The Executor, so ein Theme-Park-Film habe ich gesehen. Gab es vorher auch schon, aber den gab es bei uns nicht. Und es ist immer Leon. Mhm. Warum ist es immer Leon?
Ich glaube, es sind auch noch mehr bei normalerweise.
Ja, ja, es ist neben Leon dann mal Claire und dann Ada und dann mal Chris und Rebecca, aber es ist trotzdem immer Leon im Zentrum.
Ja, ich verstehe das. Der ist so der, also wenn ich mir Chris vorstelle oder auch Claire oder auch Leon, dann ist Leon am ehesten die Silhouette, wo du sofort erkennst, das ist so ein Anime-Superheld-Boy, weißt du? Da habe ich direkt was, ein Gefühl für im Kopf, während die anderen Charaktere vielleicht ein bisschen austauschbarer sind, zumindest in ihrem Look. Vergesst das einfach. Das ist einfach nur der Scheitel. Ist einfach nur der Mittelscheitel.
Ja, vielleicht. Aber sie haben ihn in Teil 4 auch hollywoodisiert und da kann ich sehen, wo das herkommt, wenn ich mir dann anschaue, okay, was waren die Repräsentationen der anderen Heldinnen aus den vorherigen Spielen und da wäre wahrscheinlich meine Wahl auch auf Leon gefallen, aber dass es immer Leon ist, finde ich einfach super interessant. Auch dieses Mal wieder Leon.
Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam, weil ich habe diesen Film jetzt auch nicht geguckt und mir gedacht, ach, dieser Leon, hier sind all meine liebsten Charakteristika von Leon, die hier wieder zutage kommen, sondern es war halt einfach ein ganz nettes Charakterdesign, das da rumlief und manchmal schlechte One-Liner sagte, um nicht zu sehr vorwegzugreifen. Ich habe tatsächlich, um auf deine Frage zu kommen, ich glaube mindestens einen dieser Filme gesehen. Das ist halt eine Trilogie im Grunde, die ja auch über viele Jahre spielt. Also dieser Film, den wir jetzt gesehen haben, Infinite Darkness, gewöhnlich mir daran, dass ich das Film nennen werde. Das ist bei mir im Kopf schon so irgendwie drin. Sorry, aber es ist als 4 Teile erschienen auf Netflix. Infinite Darkness spielt nach dem ersten dieser Filme, aber vor den zwei anderen dieser Filme. Und hat deswegen auch jetzt nicht konkret was damit zu tun. Und ich erinnere mich aber, dass ich die gut fand, die ich gesehen habe. Also spaßig, nicht langweilig. Und besonders die Action. Also es gibt den letzten Teil, Vendetta habe ich auf keinen Fall gesehen. Aber davon habe ich die Actions, ein paar Action-Szenen auf irgendwie Twitter oder auf YouTube gesehen und das ist halt super geil. Also das ist wirklich Resident Evil 6x10, aber mit richtig guter Kameraführung dabei und die Leute machen, also Leon, sie machen im Grunde wie heißt denn nochmal das aus Equilibrium?
Ich dachte jetzt auch so
irgendwie sowas. Aber du weißt genau, was ich meine, ne? Ja, ja, ja. Also das machen sie da auf die absurdeste Art und das trägt diese Filme dann auch für mich sehr, sehr gerne mal. Und sowas habe ich mir dann auch hier erhofft, hab's dann aber leider nicht bekommen.
Nee, das muss man gleich mal dazu sagen. Also ein guter Film ist das nicht, Ich würde sogar behaupten, es ist eher ein schlechter Film. Und also es dauert ja bestimmt so 10 Minuten oder so am Anfang gefühlt, bis der Resident Evil Teil auftaucht in diesem Resident Evil Film. Der Anfang dachte ich erst so, okay, was wird das? Black Hawk Down oder so? Weil es sehr danach aussah.
Und du hast nicht komplett unrecht.
Ja.
Für den Rest dieser Serie, dieses Films.
Und dann war es über weite Teilen sehr serious. Und was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, was ich mir erhofft hatte, war genau das, was du gerade angesprochen hast, diese Over-the-Top-Action und so. Und das kriegst du in so ganz leichten Funken, aber halt nicht so richtig, weil das jetzt der Plot blöd ist. Das war eine Erwartung.
Sure.
Fast immer bei Resident Evil.
Der Plot ist fast immer blöd und zieht sich dann seine Faszination aus den Charakteren und in so Fällen von 5 oder 6 für mich halt auch aus der Art der Blödheit. Ja, also es gibt ja blöd, ich schlaf ein, und es gibt blöd, das ist das Dümmste, was ich hier gesehen habe. Und dieser Film geht leider, da steckt er leider lieber sehr viel mehr in die erste Kerbe. Wir machen es gerade schon, wir werden in diesem Podcast auch spoilen, aber was wir jetzt gerade machen, ist euch einfach mal eine allgemeine Übersicht geben. Wenn wir dann konkret über den Plot des Filmes sprechen, dann gibt es nochmal gleich eine Spoilerwarnung, das wird auch dann gleich kommen. Wir wollen jetzt nicht allzu lange vorher so in ungefähren Allgemeinheiten sprechen. Nicht, dass es allzu viel zu spoilen gibt, also auch wenn diesen Film nicht gesehen habt und vielleicht noch sehen wollt, das macht jetzt den Film, also ihr guckt diesen Film 5 Minuten oder 10 Minuten und dann wisst ihr auch, was im Rest dieses Films so ein bisschen passiert eigentlich im Großen und Ganzen. Es kommen jetzt keine großen Überraschungen. So, das soll ungefähr die Struktur sein.
Es hat ja so eine Struktur, wo du verschiedene Helden hast, verschiedene Gruppen, denen der Film folgt, und einen Kernhandlungsstrang um den US-Präsidenten und seinen Sekretär, und sein Sekretär will so einen Konflikt mit China anzetteln.
China.
Das hast du auf der einen Seite, dann natürlich Biowaffen im Hintergrund, und du weißt am Anfang nicht so richtig, wer da die Fäden zieht, und dann hast du verschiedene, da hast du einmal diese Leon-Claire-Gruppierung, und dann hast du noch so andere Agenten, die dazukommen, Jason und Chen, und die sind dann alle verwoben, aber bei mir war so dieses Ding, ich hatte auch so die Kernplot-Twists, die dann kamen, waren jetzt nicht Sachen, wo ich dachte, oh krass, das kommt ja aus dem Nichts. Aber trotzdem hat der Film mich überrascht, weil die Aktionen vom Hauptantagonisten überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, ja.
Also wirklich gar nicht.
Ja, das stimmt. Und das ist ganz lustig, weil die Helden ihm das so sagen. Und das kennst du ja, dass die Helden dem Bösewicht sagen, mach das nicht, das wird nichts bringen. Aber hier denkt man sich halt wirklich so, ja, aber ja, also ehrlich einfach.
Ja.
Also das ist ja noch nicht mal jetzt ein gut gegen, das ist ja noch nicht mal zwei irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen, kämpfen gegeneinander und sie sind beide von ihren Dingen überzeugt. Das ist es im Kern schon, aber es ist so sehr einfach nur, ja, aber das ist ja einfach Blödsinn.
Ja, der widerspricht sich auch und das ist so, what?
Ja.
Und dann eine Sache, die ich mir wirklich aufgeschrieben habe, und zwar tatsächlich schon im ersten Drittel meiner Notizen, und der Film ging dann noch eine Stunde, war einfach nur Stop Saying Phnom Stan. Phnom Stan ist dieser eine Ort, um den es geht, wo einer der zentralen Konflikte stattfindet, und die sagen diesen dummen Namen so oft.
Ich bin aus meiner Zeit mit Call of Duty gewohnt, dass es und sämtlichen Tom Clancy Spielen, es gibt eine unendliche Anzahl von XY Stan oder Stan Ländern, immer wenn sie sagen wollen, ja, irgendwas im Nahen Osten, I don't fucking care, whatever. Und das ist das Schlechteste von denen, was ich bisher, weil Phnom Stan, das hört sich halt wirklich an, weiß ich nicht, wie irgendein Freizeitpark, irgendeine.
Das klingt halt wie eine Mischung aus irgendwie Panama. Pakistan oder so.
Ja, das
keine Ahnung,
vielleicht.
Es ist auf jeden Fall, es ist ja auch egal, ne? Es ist einfach so ein Name, der vertreten dafür steht, weil sie keinen echten nehmen wollten, aber sie sagen es wirklich verdammt oft, wenn man einen Counter einfügen würde, wäre das wahrscheinlich im dreistelligen Bereich.
Ich glaube, also was ich vor dem Spoiler einfach sagen möchte, ist, dass es ein, also ich war schockiert, wie schlecht er war. Ich dachte mir so, nach 15 Minuten so, hätte ich mal Dynasty Warriors gesagt. Aber hey, ich finde es auch mal schön und eine schöne Erfrischung, dass wir über etwas reden, bei irgendeinem Topic, was jetzt nicht, also mein einzelnes Punkt, wo wir wirklich sehr negativ rausgehen, oder wo ich zumindest sehr negativ, und das klingt bei dir irgendwo auch zumindest, dass es in diese Richtung geht.
Ja.
Das Problem bei Resident Evil Infinite Darkness ist für mich vor allen Dingen, dass er halt langweilig ist. Dass er dass er nichts mit dem zu tun hat, wofür ich Resident Evil mag. Und das dachte ich halt, als der Film so losging mit seiner, wie du sagst, Black Hawk Down-Geschichte, ja, dass du in diesem nicht näher benannten, doch näher benannten, aber fiktiven Land bist und dort dann die Soldaten hast, die andere Leute retten und dann kommen so ein paar Zombies dann noch vor und denke ich mir ganz so, okay, so das ist, das könnte sehr in diese Resident Evil 6 Richtung gehen. Ich habe mich voll an Resident Evil 6 erinnert gefühlt und das ist dann immer dümmer und immer größer und immer absurder wird. Aber stattdessen gehen, also sie gehen dann nicht in die Resident Evil 6 Richtung, sondern sie gehen vor, also das Ding, was du hier siehst, ist eigentlich ein Ghost Recon Ghost Recon Rainbow Six Tom Clancy's Film mit ein paar Zombies ab und zu drin, die eigentlich aber nicht so richtig wirklich für den Plot sind. Der Plot ist nämlich so ein politisches politisches Gedankenspiel, wo einer der Charaktere mal China sagt und
der andere sagt ständig Terror
und es geht dann voll um diese Beziehung zwischen diesen beiden Ländern und wie Amerika versucht China entgegenzukommen und dann hast du dieses Land, was du spannend Stan, was dazwischen irgendwie liegt und was unter Kontrolle gehalten werden soll, damit man da eine Basis errichten kann, um potenziell das andere Land einschüchtern zu können. Und da labern sie dann wirklich in endlosen Detail drüber und ich dachte mir wirklich, das ist doch einfach eine mega schlechte, also ist doch einfach eine Tom Clancy-Geschichte von einem Videospiel, die ich hier gerade erlebe. Und das hat mich wirklich, also das hat mich sehr überrascht, weil das kenne ich auch nicht so von Resident Evil.
Nee, also es hat dann trotzdem, ne, du hast ja am Ende so einen Moment, wo ich quasi sehe, wie die Kamera in die Third Person schwenkt und ich den Bosskampf anfangen soll. Aber selbst da ist der Bosskampf in Anführungszeichen halt super lame, weil das ist jetzt kein Design, was da auftaucht, wo ich sage, oh, das habe ich ja noch nicht gesehen oder das ist einfach so over the top, dass ich Spaß, ist kein Zombie-T-Rex. So. Und das eine Ding, wo ich mal dachte, oh, das ist tatsächlich gerade eklig und creepy, aber war halt nach einer Minute wieder vorbei, sind die Zombie-Ratten mit.
Ja, das ist auch mein, das ist eine der wirklich dedizierten Sachen, wo ich sage, das ist cool, da bin ich gerade, das ist ein cooles, coole optische Idee, genau. Das ist ein cooles Setting. Dann würde ich sagen, wollen wir die Spoilerwarnung mal rausgeben, dass wir wirklich dann. Das
ist wirklich nicht die große Gefahr, Leute, aber.
Genau, also ihr könnt das wirklich trotzdem, auch wenn ihr vielleicht selbst gucken wollt, weiterhören, dadurch trägt sich dieser Film garantiert nicht, wenn überhaupt macht er das für euch eher wahrscheinlich über die Charaktere, I guess. Schwierig für mich, genauer zu sagen.
Nichts trägt diesen Film, das ist
wirklich
das
genau. Problem. Ich meinte so, wenn überhaupt, dann sind es vielleicht die Figuren. Das beginnt mit diesem Flashback, wo wir halt sehen, dass es da einen Zombie-Ausbruch gab. Also es wird noch nicht zeitlich eingeordnet, aber auch das ist, diese Struktur dieses Films ist sehr unnötig verwirrend, wo du halt eine Flashback-Sequenz hast, wo einer Gruppe von US-Soldaten, die Mad Dogs genannt werden, was ich übrigens sehr lustig finde, dass die literally einmal sagen, hey, ich bin Jason, Mad Dogs, US-Armee. Ja. So, warum sagst du, nobody cares, dass du zu den Mad Dogs gehört. Vor allem, das
klingt cool.
Ja, naja, also wenn ich jetzt so ein Zivilist bin, so, hallo, ich bin der Mad Dog, würde ich sagen, gut, ich warte auf den nächsten Soldaten, vielen Dank, das gibt mir kein Vertrauen in dich. Jedenfalls sehen wir ja halt diese Flashback-Sequenz, die ist aber über alle vier dieser Episoden, also über die komplette Laufzeit dieses Films, aufgeteilt und gibt dir am Anfang auch keine zeitliche Einordnung. Das heißt, es startet damit und dann gibt es einen Cut und du bist dann in der Gegenwart, was hier das Jahr 2006 ist, also nach Resident Evil 4 vor Resident Evil 5, kurze Zeit oder einige Zeit nachdem Leon die Tochter dieses Präsidenten gerettet hat, das immer wieder angesprochen wird. Der Präsident sieht trotzdem sehr anders aus. Es gibt das habe ich mal dann bei der Recherche gesehen. Man kann ein Bild des Präsidenten Resident Evil 4 finden in so einem Dokument. Oh. Und das sieht komplett anders aus, aber das ist nur ein Bild. Ist eigentlich egal.
Ich weiß nicht, ob ich das gefunden habe.
Ja, ich weiß auch nicht.
Zumindest kein Bild im Kopf.
Ja, das habe ich auch erst bei dieser Recherche gesehen. Ich muss vermuten, dass es im Spiel war.
Es gab ein Bild von Ashley im Film und das war Ashley.
Das stimmt. Jedenfalls gibt es ja diesen Cut in die Gegenwart, in das Weiße Haus, wo halt eine Gruppe von drei Agenten auf Leon warten, den vierten Agent, weil sie irgendwas machen sollen für den Präsidenten. Und dieses Flashback hat dann natürlich mit einem dieser Figuren zu tun, was du aber am Anfang noch nicht so wirklich sehen kannst, weil die halt alle Helme aufhaben oder sonst irgendwas. Du kannst sie erschließen, denke ich, aber ich persönlich habe das nicht geschafft.
Naja, irgendwann gibt es ja so ein Gespräch, wo der eine redet von dem Hero of Penamstan.
Ja,
ich glaube, am Anfang steht auch mal Penamstan und dann kannst du es dir zusammen.
Ja, genau.
Aber ich finde auch die Struktur generell unnötig auf die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, weil halt dieser Flashback am Anfang existiert und dann, wie du schon sagst, sie cutten mehrmals dahin zurück, um das zu erweitern. Mhm. Aber teilweise auch so, dass sie dann trotzdem noch mal viel nochmal zeigen, ja, von dem, was vorher war, wo ich dann dachte, okay, ist das jetzt so ein CG-Movie-Budget-Spar?
Das klingt wie Zeit, wirkte wie Zeitschindung ein bisschen, ja. Aber es ist auch einfach nicht gut für die Erzählung der Geschichte, wie ich fand. Weil sie machen ja noch nicht mal, das wird ja noch nicht mal dann chronologisch immer wieder eingeworfen, dass du halt den Film hast, der chronologisch von A nach B geht, also die Gegenwart-Story und gleichzeitig auch die Flashback-Story, der immer mal wieder von A nach B weitergeführt wird im Hintergrund, sondern sie skippen auch noch. Ja, also du hast je nachdem, welchen Charakter du in der Gegenwart siehst, dass der dann absolut einen Flashback, ab und zu irgendwie einen Flashback hat und dann bist du plötzlich weiter am Ende dieser Flashback-Story. Und dann erst später in diesem Film bekommst du dann zu sehen, was davor passiert ist. Und es ist jetzt nicht wirklich so, dass dann unglaublich schockierende Dinge geschehen, wo du dann sagst, oh mein Gott, das haben sie mir nicht gezeigt, wie clever, wow. Sondern es ist einfach, ah, jetzt verstehe ich das besser. So, ich habe es vorher schon gedacht, dass es irgendwie so war, aber es war verwirrend und ein bisschen frustrierend. Und jetzt weiß ich, dass es so war. Also gibt diesem Film erzählerisch für mich gar nichts, dass es diese dann leicht verwirrende und leicht frustrierende Struktur dann bekommt.
Zumindest nicht, wenn man es so stark verklüftet hat. Das ist ja vor allem dafür da, um Jason und Shen mehr Hintergrund zu geben, weil es halt deren Geschichte ist und die Geschichte von Shens Bruder, weil der da auch einmal zerbombt wurde und dann aber selber noch vom Virus befallen ist. Also der Virus wird auch nie benannt. Leon fragt.
Ja, einmal, das ist so seltsam.
Fragt einmal, ist es der T-Virus? Ja. Aber da wird er nicht drauf geantwortet.
Das ist auch immer so ein Ding, dass sie da immer Spaß haben, tief in ihre Lore zu gehen, genau, und das ist dieser Virus und den haben wir von da geklaut und der stammt von dem. Nö, hier ist einfach ein völlig und unbenannter so ein Virus.
Also ich habe auch das Gefühl, wir sehen drei verschiedene Viren, weil es ist einmal diese ganz klassische, Leute werden zu Zombies und das ist wohl auch ihrem Shens Bruder passiert und der hat so Inhibitors dabei, die wiederum von diesem Sekretär Wilson gemacht wurden, weil das ist
dessen, das ist quasi ein
eigentliche Motivation, der will dieses Gegenmittel, der will Geld machen damit und Biowaffen und diesen ganzen crazy Scheiß und der verteilt die dann halt auch an die Kollegen, weil die werden ja auch von Zombies angegriffen und das wird immer so sporadisch mal weitererzählt, diese Vergangenheitsgeschichte. Und da denke ich auch, das hätte man an einem Stück machen
können. Ja, dass man hier einfach so ein Virus hat, mit der aber auch ein Gegenmittel hat und das klingt alles eigentlich ziemlich groß und wichtig irgendwie für die Reihe,
dann,
aber...
Dann dieses, er arbeitet für einen Pharmakonzern.
Ja.
Und dann ist es am Ende ja doch nicht Umbrella, sondern Tricell oder was auch immer auf diesem einen...
Das ist aber, also das ist Resident Evil 5.
Ach, das ist 5.
Genau, das kannst du nicht, das kannst du nicht wissen. Kontext. Tricell ist die Nachfolgeorganisation von Umbrella in Resident Evil 5. Ja,
ich dachte mir schon, dass das irgendwie sowas ist, aber...
Genau, okay. Genau. Also, aber auch das ist halt weird, weil sie ja, also wir haben jetzt gerade Resident Evil 8 gehabt, also gerade rausgekommen und da sind sie ja mit ihrer neuen Plot, sind sie, der ist ja voll, also der ist ja richtig gerade am Durchstarten mit ihren Connections, heißt glaube ich die neue böse Organisation im Hintergrund und da gibt es jetzt ganz viele Hinweise, die gedroppt werden in 8, während das wirklich nur ein, zwei Erwähnungen in 7 waren dass dann jetzt dieser neue Film kommt und der gar nichts damit zu tun hat, sondern jetzt nochmal kurz sagt, hey, kennst du Tricell von vor 10 Jahren, war das 5 erschienen, weiß ich gar nicht. Hat mit nichts irgendwas zu tun, finde ich seltsam.
Village macht auch so ein paar Rückschlüsse auf 5, also generell ja auf die Vergangenheit von Resi. Und ich kann mir vorstellen, dass sie, vielleicht ist ja der Plan in Zukunft noch mehr.
Dass der große Bösewicht Wilson endlich nochmal auftaucht. Das würde mich freuen.
Na, er überlebt ja, ne?
Das ist seltsam. Er überlebt seltsamerweise. Ich habe das nicht ganz verstanden, warum er nicht da war und überlebt hat.
Er wurde ja dann irgendwie infiziert und dieses Infizieren macht dich ja scheinbar immun gegen fast alles.
Ja, ich dachte halt, er wäre umgebracht worden vor dem Endkampf, aber war nicht so. Also wir sind in diesem weißen Haus, Zombies aus nichts kommen sofort, also schnelle Zombies da war ich noch so, da habe ich noch gedacht, okay, ich kann sehen, dass das was wird, denn hier gibt es so ein paar Action-Elemente, die ich mochte, die ich unbedingt erwähnen möchte. Was ich sehr, sehr, sehr gerne mochte, war der erste Reveal dieser Zombies. Wir haben da einen dieser Agenten, ich habe leider den Namen von dem nicht im Kopf, der ist der vierte Agent, der auch
für Spacer?
Nee, Spacer ist der.
Der angegriffen wird.
Genau, der Press Secretary.
Nee, den anderen habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Ich bin mir relativ sicher, dass der erste Trump-Press Secretary einfach Spencer hieß. Sean Spencer, glaube ich, einfach mit Vornamen Spencer. Ich dachte kurz, es wäre vielleicht davon inspiriert gewesen. Mhm. Jedenfalls, es gibt so einen vierten Agenten noch, der halt den infizierten Press Secretary hier trifft, der sich dann halt infiziert hat, sich verwandelt und ihn angreift. Und ich mochte sehr, wie schnell der reagiert. Also du hast halt den Typ, der so, ist alles gut, Sir, Sir, und dann guckt er halt hoch und springt ihn an, und normalerweise kenne ich das aus jedem Film und jedem Spiel, dass dann dieses erste Opfer ist so, oh nein, Hilfe, ich bin ganz überrascht, und wirklich, und dieser Prisoner guckt ihn halt an, rennt auf ihn zu, und er zieht halt wirklich sofort seine Waffe und ballert ihm 22 Kugeln, komme ich darauf, in den Kopf zu schießen, sondern in den Körper, und diese sehr schnelle Reaktion mochte ich sehr, sehr gern. Das hat mir so ein bisschen, also der hat vorher so ein bisschen mal rumgeweint und nicht rumgeweint, aber er wirkt halt wie so ein Fanboy, dieser Charakter, die ganze Zeit so ein bisschen genervt, und dass er dann so die Kompetenz bewiesen hat an diesem Moment, das mochte ich tatsächlich ganz gerne. Leider hat man den dann für den Rest des Films nicht mehr gesehen.
Ja, am Ende dann nochmal. Ja, aber genau. Ich hab mich an der Stelle aber gefragt, weiß man nicht eigentlich schon, wenn dann Leute so kommen und sich an den Hals halten und so und stolpern, dass das potenziell Zombies sein können?
Ja, also sie haben ja auch sehr schnell dann gesagt, ne, im Cut dagegen waren sie auch, so sind Zombies im Weißen Haus. Ging auch sehr, sehr schnell. Ja. Also ich glaube, das sollte damit erzählt werden, dass er quasi zuerst noch sagte, ist alles gut, und dann aber, als er gemerkt hat, sofort gesagt, gut, den werde ich jetzt erschießen. Ja,
ich habe mir noch aufgeschrieben, dass man den Splinter Cell Alarm hört.
Ja, das habe ich auch aufgeschrieben.
in dem Moment, wo der Strom da ausgeht. diese ganze Situation ist ja da, um den Auftritt von Leon zu inszenieren, weil er dann kommt.
Der zu spät kommt, genau.
Und den dann rettet und auf den Kopf schießt und ihn dann auch sagt, du musst auf den Kopf schießen. Und da gibt es ja dann auch so eine Szene, wo Leon, ich glaube, seinen ersten Spruch droppt, rest in pieces, assholes.
Ja.
Und auch so einen Move macht, wo du halt siehst, wie er in diesem einen Gang die Zombies erschießt und einmal einen hinter sich
super cool
schießt, ohne hinzukommen.
Ich habe geschrieben, ich habe gerade erst die drei John Wick-Filme nochmal gesehen. Das ist John Wickisch gesagt, weil der halt jeder Schuss sitzt und dann guckt er einmal gar nicht hin und erschießt den so. Und genau das meine ich auch als Teil dieser Action-Szene, wo ich so dachte, wenn das ist, das werde ich cool finden.
Die Zombie-Animationen waren sehr puppenhaft, habe ich mir hier aufgeschrieben. Also so staccato animiert, wo ich so dachte, okay, das sind jetzt eigentlich nicht die Zombies aus Resi, die ich kenne. Aber kann man ja benutzen, um so Unwohlsein zu wecken und so. Deswegen hatte ich da jetzt erstmal nichts dagegen. Ansonsten ist der Film ja, muss man sagen, auf optischer Ebene jetzt total egal.
Es ist, ich bin schon ein bisschen hin und her gerissen gewesen, weil es gab schon Momente, wo ich ihn echt hässlich fand. Also größtenteils ist er so okay. Ja. Also er ist immer an der Grenze zu okay, fand ich, weil er ein paar Probleme hat, die immer da sind. Allen voran für mich die Lippensynchronität, weil das Problem ist, also es ist auf Englisch ausgerichtet, es steht auch dabei im Netflix Original, ich habe auch auf Japanisch geschaltet, das ist dann kompletter Nonsens im Vergleich zu der Lippenbewegung, also das passt gar nicht dazu, aber auch die Englischen, die eigentlich die Lippenbewegungen sind, die du siehst, die passen nicht wirklich, die Lippen bewegen sich nie genug, war glaube ich meine, worauf ich dann irgendwann kam.
Die Gesichtsanimationen sind verhältnismäßig steif.
Genau, es ist relativ steif, und wenn du dann halt beim Reden hast, diese sehr, die labern halt, und dann die Lippen bewegen sich nicht ganz so wie die Worte, die da rauskommen, aber schon im Großen und Ganzen. Das ist übelstes Uncanny Valley.
Und die haben alle voll das Videospielhaar.
Haben voll das Videospielhaar. Und die Animationen, wie du gerade erwähnt hast, die waren meistens voll okay, aber manchmal auch gar nicht. Es gab immer wieder so Momente, wo die plötzlich geruckelt haben. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, beim letzten Shot, da läuft Leon einfach dem Sonnenuntergang entgegen, und die Kamera zoomt so immer weiter raus. Genau.
Ja, ja.
Und du siehst, also diese Laufanimation, die hat immer so kleine Ruckler da drin. Jetzt nicht so ganz groß, aber du siehst so ganz klein, dass das nicht komplett passt, und das ist super weird.
Das ist mir in dem Shot nicht aufgefallen. In dem Shot dachte ich mir nur so, durch die Art und Weise, wie sie das texturiert haben und wie sie das belichtet haben, sieht es aus, als ob Leon überhaupt nicht in den Shot
reinpasst. Ja,
und der Shot sieht aus, als wäre es eine Miniatur und nicht wie CG.
Das sehe ich auch,
aber generell, der Film ist da. Also ich dachte mir halt die ganze Zeit, es ist halt doof, wenn du so einen CG-Film schaust, der ja potenziell auch ein bisschen Budget hat zumindest. Aber die Spiele sehen so viel besser aus. Die AI-Engine-Cutscenes finde ich so viel ansprechender.
Ist
Motion Capture, der Art und Weise, wie auch die Gesichtsanimationen funktionieren.
Den Eindruck hatte ich auch, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass das nun, wenn man sich die Umgebungen anguckt und so, das deutlich besser im Film ist, weil es ja offline gerendert wird.
Ziemlich vehement sagen, das ist nicht so weit.
Ich habe den direkten Vergleich nicht gesehen.
Ich habe auch so auf die Umgebungen geguckt, und in dem Film sind auch ein paar niedrig aufgelöste Texturen drin. Aber vor allem ist es, glaube ich, die Lichtstörung. Die ist einfach weird, die ganze. Es ist so leicht falsch alles.
Mhm, ja.
Ich weiß nicht, warum.
Ja, man kann sich nie so richtig, also die Lichtstimmung muss ich aber auch mal positiv erwähnen, nämlich in einigen der Action-Szenen, wo, ich glaube, es gibt es zweimal im Film, alles ist dunkel und sie ballern dann sehr frenetisch und panisch auf Zombies und das ist dann im Grunde nur so ein staccato-artiges Strobe-Light und Blitzlicht, genau. Das fand ich auch anstrengend, auf jeden Fall, aber ich glaube, das sollte anstrengend sein und das fand ich cool umgesetzt. Also ich habe sehr ein Gefühl für die Panik bekommen, für das Chaos und natürlich werden dadurch auch die vielen Grafikprobleme sehr gut kaschiert, wenn du halt größtenteils nicht siehst. Deswegen, das fand ich dann ganz, ganz cool umgesetzt. Also es gibt einen Zombie-Outbreak hier, alle sind direkt so Zombies. Der wird dann ohne jede Probleme zurückgeschlagen, was ich irgendwie, was auch sehr gut zu den späteren Serien passt. Also Zombies kommen, die sagen, I don't care. Was bist du denn, Zombie? Also wird ohne Probleme zurückgeschlagen und dann geht halt, dachte ich, was ist denn der Evil-Film los? Aber dann ging halt der Tom Clancy-Film los. Ja. Weil da ist es dann jetzt wirklich die ganze, ganz lange Zeit, das hat gesagt, so, ihr fahrt jetzt nach China! Um dort herauszufinden, wir wurden gehackt, uns wurden Dokumente geklaut und wir glauben, dass das aus China kommt und ihr nehmt dieses Stealth-U-Boot, mit dem fahrt ihr jetzt nach China und dann sollt ihr dort in irgendeine Research-Facility hinein und dort herausfinden, was sie da geklaut haben und da fahren diese drei Agenten minus das einen, also Leon, Jason und wie ist die andere?
Shen.
Sie fahren dann zusammen in diesem U-Boot nach China.
Aber war es nicht auch ein Inside-Job?
Sie sagen, das war ein Maulwurf, das muss von intern gewesen sein. Ich vermute, dass es dann ja auch Jason gewesen sein muss, eigentlich, aber wird das je so richtig aufgeklärt?
Ja, das ist genau die Frage, weil ich mich dran erinnere.
Ich erinnere mich auch jetzt gerade dran.
Das war 100% lokal gespeichert.
Also ja, doch, das muss ja Wilson gewesen sein, weil der den Krieg gegen China. Oder wenn ich Krieg in China, sondern weil der halt die Besetzung also von
hat das Ganze ja inszeniert
mit Panamastan, wie hieß das? Panamstan? Genau, also das Einzige, was Sinn gibt, ist, dass er das selbst und war.
Der Präsident übrigens auch immer, also der Präsident, die meiste Zeit starrt er aus dem Fenster, während Wilson quasi die
China!
Seine Fäden.
Cyberwar!
Ich finde halt das zum Schluss so lustig, um das mal vorzugreifen, weil ihm einfach nur von einem Kollegen, also von diesem einen Kollegen vom Anfang, von Leon gesagt wurde.
Ja, Wilson
war's. Leon hat gesagt, ist doch nicht so.
Und er so, makes sense.
Also so richtig krass
Wilson, überzeugt. Wilson wirkte sehr böse, das ergibt Sinn. Und dann geht er sofort zur Presse und sagt, genau. So, übrigens, es war doch, also er sagt nicht. Er
hatte scheinbar auch eine Rede schon halb vorbereitet.
Genau. er war immer so skeptisch bei Wilson. Er hat immer eine Wilson-hat-mich-betrogen-Rede in der Tasche gehabt. Er weiß ja nie.
Ja, das war
sehr cool. Und diese ganze Sequenzen, also jetzt wirklich diese Mitte des Films ist wirklich endlos, wo du dann hast, sie fahren dann nach China und du hast die Flashbacks, wo du siehst, dass irgendwas in Panamstan passiert ist. Und zwischendurch hast du dann diesen einen weiteren kleinen Zombie-Outbreak in dem U-Boot. Wobei, wenn ich gerade über...
Nein, Zombie-Outbreak.
Genau, das gibt es
ja nicht wirklich.
Also, aber das sind doch Zombie-Ratten.
Ja, das finde ich ist das...
Warum haben denn die Menschen nicht infiziert? Das fällt mir auch gerade so.
Wir haben drei verschiedene Zombies hier. Wow. Wir haben ja einmal die ganz normalen Zombies, dann haben wir plötzlich die Ratten, die im U-Boot rauskommen, die... Keine Ahnung, also...
Ja, das müssen doch auch einfach infiziert sein.
Es wird ja später gesagt, Jason hat ein eigenes Untergrundlabor, in dem er Biowaffen herstellt. Und ich schätze mal, das ist eine davon.
I guess.
Weil das sind ja Jason und Shen, die das U-Boot kapern und zur Explosion bringen. Und was ein sehr komischer Plan ist.
Ich verstehe auch nicht so ganz, was das gebracht hat.
Ja, und vor allem, also es ist ja dann so, es kommt ja diese Rattenszene und die ist cool.
Ja, die ist cool.
Cool inszeniert, cool. Die Ratten sehen geil aus, es ist super creepy.
Kannst du also vielleicht ein bisschen näher, was die Rattenszene
genau,
ist?
Genau, es ist halt, erst kommt nur so eine, siehst du, wie sich der Magen von einer der Leichen bewegt und Leon geht halt an so Leichen vorbei, die aufgeschlitzt wurden. Also und er darf auch seine Waffe nicht benutzen, seine Schusswaffe, weil sie sind ja in einem U-Boot. Mhm. Und aus diesem Bauch kommt so, wie so ein Alien, kommt eine Ratte raus und da merkst du dann, okay, das ist jetzt die Bedrohung und die ist jetzt noch nicht so das Problem. Aber
kickt er einfach.
Genau. Aber dann gibt's halt so einen Shot auf einen anderen, auf eine andere Leiche und bei dem kommt wirklich so ein ganzer Schwarm aus dem Mund und er kommt dann auf Leon zu und das ist ein bisschen komisch inszeniert, weil du siehst, wie die Ratten und Leon sich so ein Stadion leisten, was sehr merkwürdig ist.
So ein Western, Ratte gegen Leon.
Warten die Ratten die ganze Zeit? Und Leon macht dann halt so eine Taktik, dass er sich oben an die Decke hängt, während er dieses leichtstehende, also er sorgt dafür, dass da Wasser reinkommt und elektrisiert die Ratten alle.
Genau, vorher sehen wir noch, wie sie irgendwie auch von der Decke runterklatschen, was auch
genau,
so ein schön
halt
gruseliges.
Genau. Und
ja. Da muss ich drüber reden, weil das dann das Ende dieser recht coolen und dann auch recht kurzen Sequenz. Denn das machen die zweimal in diesem Film. dass Leon irgendwo hängt in einer Situation, wo er nicht rauskommt und dann gibt es einen Cut und der ist einfach woanders. Und das ist, aber das ist so offensichtlich, dass das also in dieser Sequenz hängt er, wie gesagt, über diesem Gang, in diesem sehr beengten U-Boot. Das ist übrigens, also in dieser Action-Sequenz ist es sehr beengt. In den vorherigen Sequenzen haben die gigantische Räume und Küchen, in denen sie chillen, was ich sehr lustig fand, wenn man denkt, dass es ein U-Boot sein soll. Jedenfalls hängt er dann da oben, alles ist voller Wasser, alles ist unter Strom. Und dann gibt es einfach einen Cut und dann läuft er weiter weg, einfach geradeaus. Und ich habe so, wie bist du, wo, weil das war jetzt mal genau, okay, jetzt muss er aber, das ist die nächste interessante Sequenz, jetzt, dass er irgendwie da langklettern muss, langhangeln muss, kriegt irgendwie den Strom aus. Es gibt einfach einen Cut. Ich bin so, wow, wie hat er es hier weggeschafft? Und das ist nicht das einzige Mal, sondern beim Endkampf ist es noch viel schlimmer, weil nach dem Endkampf hängt er wortwörtlich einfach über einer gigantischen Säure. Also unter ihm ist einfach meterweit nur Säure und er hängt an einem Kran irgendwie 10 Meter da drüber. Und auch da dachte ich mir jetzt, okay, jetzt zeig ich aber bitte zumindest, wie irgendwie Claire kommt und den Kran ihm wegfährt oder so. Nee, Claire macht gar nicht, sondern es gibt ja für einen Cut. Und er läuft entlang und es ist für ihn unmöglich, da rauszukommen. Das finde ich halt, also das ist wirklich so.
Irgendwie hochgeklettert.
Das konnte ich nicht glauben, weil das wirklich so offensichtlich Nonsens ist, dass sie das, also das ist ja ein normaler Actionfilm, dass so kleine Sachen keinen Sinn ergeben. Aber das sind so gigantische eigene Mission Impossible Sequenzen, die ja einfach übersprungen werden, wo ich sagte, das ist, also was ist das denn?
Ja, es ist auch, also nach dieser ganzen U-Boot-Sequenz wird's, da fällt halt der Plot komplett auseinander, finde ich, weil es sind ja dann Shen und Jason, also die, von denen Leon noch glaubt, dass es Kollegen sind. Und vorher hatte ja Leon auch so einen Moment mit Jason, wo Jason ihm ein bisschen was erzählt hat von dem Ganzen und wo dieses ganze Gerede von Angst und wenn Angst da ist, dann wird sie zu Terror.
Ja.
Das haben schon die Griechen gesagt.
Ja.
So, und dann gibt es dieses Gespräch. Und
was ich für mich trägt, nicht durch den Inhalt, das gesagt wird, sondern durch die Performance. Das ist Ray Chase, das ist der Sprecher vom Hauptcharakter aus Final Fantasy 15, was mich ein bisschen überrascht hat, weil das ist Ray Chase das nicht?
Also
ich habe nicht nochmal, ja, ich habe nicht nochmal gegoogelt, aber ich dachte, ich glaube, das war er.
Das ist ein komplett anderer Charakter.
Ich schaue gleich nochmal nach. Ich habe es auch nicht damit verbunden konkret, weil ich und ich mag auch die Stimmen im Final Fantasy 15, die englischen, nicht besonders gerne von den Hauptcharakteren. Deswegen hat es mich dann überrascht, weil ich mag diese Stimme extrem gerne. Ich finde, Jason performt das super gut. Was er sagt, ist, naja, es ist schon so ein bisschen, es ist ein bisschen Klischee, dieses, alle müssen die Angst selbst spüren, um Angst nachvollziehen zu können. Fragezeichen, Fragezeichen, Profit. Das ist so gerne genommene Motivation, die selten Sinn ergibt. Aber in diesen Sequenzen am Anfang oder in der zweiten Episode trägt es sich für mich noch durch die, finde ich, sehr gute Performance.
Ja. Ja, also da hätte man durchaus noch was machen können. Mein Problem kommt ja erst später, weil die nehmen ja dann Leon mit. Also die halten zwar Leon erst die Waffe an den Kopf und dann nehmen sie ihn aber mit und dann kommt ja relativ schnell der Schnitt, oh, wir sind in Shanghai, in irgendeinem Wohngebäude und Leon immer noch nicht gefesselt oder so, der ist einfach hinter denen und die rüsten sich alle auf mit Waffen und so und Waffen liegen auf dem Tisch rum.
Das verstehe ich aber noch.
Und naja, und Jason unterhält sich mit Leon und erzählt ihm dann davon und dass sie das Ganze exposen wollen, bei ihm ist es so, die Angst veröffentlichen und dadurch verhindern, dass so ein Scheiß wie mit den Zombies, was ihnen da in Phnom Penh passiert ist, nicht nochmal passiert. Aber er fragt ja wirklich einfach, Leon, willst du mitmachen? Nee. Willst du wirklich nicht mitmachen? Nee. Und dann sagt Leon halt nur noch so, ja, viel Spaß dann vor Gericht, ne?
Ja.
Und die starren sich gegenseitig an. Und dann ziehen sie beide ihre Waffe und Leon ist halt schneller.
Leons Aktionen haben da für mich nicht so richtig Sinn ergeben. Die anderen schon, weil von den anderen beiden war ja der Gedanke, der Weißen, der hat nicht verstanden, dass wir dafür verantwortlich sind. Wir können einfach weiter für unsere Pläne nutzen.
Warum auch jeden auf dem U-Boot umbringen?
Ja, genau, das verstehe ich wiederum nicht.
Weil
also,
das ist ja Leon auch so, ihr habt die hier alle umgebracht.
Ja, und ich sage so, ja.
Ihr seid Verräter.
Der Plan von Leon, sich einfach hinzusetzen und ihm das zu sagen, anstatt, das ist der Punkt, wo ich dann auch sage, was war da jetzt dein Gedanke? Weil es auch pures Glück war, dass er nicht einfach von hinten an den Kopf geschossen wird, weil sie aus irgendeinem Grund daneben, also er ist im Gespräch mit Jason und dann gibt es halt, wer zieht zuerst und das macht natürlich Leon, aber währenddessen steht dahinter auch noch die andere Charakter, Shen, und schießt dann auch auf Leon und schießt fünfmal daneben aus einer ein Meter Entfernung oder sowas, was Nonsens ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich Noctis und das ist auch der, es ist Nia im Remake, in der zweiten Hälfte, der ältere Nia. Was dann, das gibt doch jetzt für mich sehr viel Sinn, weil sowohl in Nia als auch jetzt hier fand ich richtig gute Arbeit. Also hier bricht dann diese Allianz halt auseinander. Jason ist scheinbar tot, aber nicht wirklich.
Es war halt auch nie eine Allianz, so richtig.
Sie haben ja nie wirklich groß mit interagiert, also da ist ja nie wirklich ein Teamgeist oder sowas entstanden. Und es ist wirklich für mich nicht ganz leicht, diesen Plot jetzt noch wiederzugeben, weil das so blabber, also, Dinge sind einfach passiert. Also,
wo es halt für mich auseinanderfällt, ist, und ich skippe jetzt mal kurz die Sache mit Claire, weil sie...
Machen wir die ganze Zeit schon.
Was Claire macht, ist eigentlich auch voll
irrelevant,
Und dann flieht ja Shen und Leon geht ihr hinterher und Shen geht halt zu ihrem Großvater, wo auch ihr Bruder aufbewahrt wird.
Richtig,
und ihr Bruder ist ja, wurde damals Zombie. In Penamstan schwer verletzt und mit Zombie-Kram infiziert und Inhibitor funktioniert nicht mehr so richtig und der ist so ein vegetativer Zombie jetzt halt. Aber so ein komisch aussehender, mit so ein bisschen...
Mit so Kristallen am Kopf, ja,
das sah cool aus. Genau, hätte man was draus machen können. Und da revealen sie dann, also da bringt dann Shens Großvater und sie aktivieren so ein Ding am Bücherregal und da gibt es dann so einen geheimen Tresor und da ist dann der Chip von ihrem Bruder, wo sie sagen, hier sind alle Informationen drauf, mit denen wir die an die Öffentlichkeit gehen werden und dann wird das alles enthüllt. Und da dachte ich mir dann, ihr habt das die ganze Zeit?
Ja, das wollten sie abholen. Das war quasi die Mission, dass
wofür
Jason
braucht ihr
und
denn
Shen...
Leon? Für was von diesem Plan habt ihr
Leon gebraucht? Ja, das ist eine gute Frage. Sie gehen noch in dieses Safe House und holen sich die Waffen und sowas, um dann zu dem befreundeten Onkel...
Ja, what's the fucking point? Leon war einfach nur eine Liability für diesen ganzen Plan.
Also der Twist, I guess, ist ja, dass Jason noch einen anderen Plan eigentlich hatte. Also Jason sagt ja, gut, wir haben ja alle Beweise, die erklären, was es ist, aber ich glaube nicht, dass das helfen würde. Was ich glaube, was helfen würde, ist, wenn ich mich selbst infiziere und das den Leuten zeige, I guess.
Ja, aber selbst da, wofür Leon?
wenn ich darüber nachdenke, verstehe ich.
Leon einfach im U-Boot erschießen können.
Auch
aber
nicht.
Alles perfekt.
Nee, im U-Boot konntest du nicht schießen, weil es ein U-Boot war.
Naja, oder halt.
Und danach ist er halt...
Die Leiter runterkicken.
Und wenn du an Land kannst du Leon nicht besiegen. Da ist er zu mächtig. Das wussten sie. Das wussten sie.
Und dann explodiert ja alles in diesem Haus, weil das war dann Jason, was auch nur gesagt wird, nicht gezeigt wird. Und Shen glaubt noch an Jason, aber Leon sagt so, guck dich doch mal um. Und das ist, glaube ich, eines der wenigen Male, wo jemand sagt, guck dich doch mal um. Und dann guckt sich tatsächlich der andere um. Das ist nicht nur eine Redewendung. Dann war das halt Jason, die jetzt selbst angreift, weil die verfolgen zwar das gleiche Ziel, wollen es aber auf unterschiedliche Arten machen. Und das, also die Motivation von Jason ist ein ganz großes Enigma für mich in diesem Film.
Also ich sehe es aus dem Stereotyp heraus, ne, weil ich diesen Stereotyp schon oft gesehen habe. Der Bösewicht, der Angst zeigen will, bla bla bla. Also diese Prämisse verstehe ich total. Es funktioniert nicht im Kontext dieser Geschichte, weil du halt, also wenn diese Bösewichte das haben, dann ist das meistens so ein, ich habe keine andere Möglichkeit. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist selbst zu diesem Bösewicht zu werden. Ja. So. Aber hier ist ja der Nebenplot die ganze Zeit, hier haben wir den Chip mit allen Beweisen. Und dann sagt er, nein, das können sie unter Verschluss halten, das wird niemals rauskommen. Aber wenn ich mich zeige, das können sie nicht unter Verschluss halten. Im gleichen Film, in dem es einen Zombie-Outbreak im Weißen Haus gab, was irgendwie unter Verschluss gehalten wurde. Das sagen sie. Also, das wird ja niemals, geht ja niemals irgendwie nach draußen, dass wir irgendwie eine Nachrichtensendung sehen, wo gesagt wird, holy shit, da waren Zombies im Weißen Haus. Sondern die sagen einfach in dem Satz, ja, wir haben das geheim gehalten. So. Und im gleichen Film, in dem das gemacht wird, versucht er dann zu sagen, ja, wenn ich mich zeige, das können sie nicht geheim. Offensichtlich ja doch, Raccoon City wurde geheim gehalten. Das ist eine Stadt, die weggebombt wurde mit einer Atomrakete. Und dann glaubst du, wenn du dich jetzt zeigst, das kann nicht. Also, das ist halt. Was erzählst du?
Ja, das ist halt auch so. Also, ne, es soll ja herkommen durch seine Erfahrung in Penamstan und dann, dass jetzt alle diesen Terror erleben sollen, weil dann verbreitet sich das und bla. Und dann würde es nicht nochmal.
Dafür passieren. War auch gar nicht schlimm genug, was Emil Penheim dann passiert genau, ist.
Genau, es ist dann auch, also da sehe ich dann auch nicht, wo diese Charakterentwicklung herkommt. Und dann ist er halt so unglaublich inkonsequent in allem, was er macht. Weil Leon nehmen sie dann mit, wollen ihn für ihre eigenen Pläne benutzen, klappt nicht und dann wird er halt erschossen. Und er überlebt ja logischerweise, weil er ja selber schon zombifiziert ist und übermenschliche Kräfte hat. Und am Ende in diesem Panoptikum-artigen Gebilde, wo auch Wilson Claire interviewt und so, kommt ja dann Jason und bringt nicht Wilson um. Erstmal, was schon weird ist. Und an dieser hat dann einmal die Gelegenheit, sowohl Claire und auch Leon umzubringen und Chen, genau zur gleichen Stelle, weil die alle relativ nah beieinander stehen, aber sagt dann, nee, ich will mich jetzt zeigen und springt dann halt dieses Panoptikum hoch und wird dann halt nach und nach aufgehalten oder es wird versucht, ihn aufzuhalten. Er bringt dann Chen um, auch weird, warum? Warum jetzt Chen einfach mit umbringen? Ihr verfolgt das gleiche Ziel und es ist
halt so dieses, tun sie ja nicht.
Ja,
sie will ihn ja aufhalten.
Unterschiedliche Arten und sie will ihn aufhalten, aber dann hast du ja am Ende auch den Punkt, wo Leon und er auf der gleichen Ebene sind und er Leon wirklich hat. Also erstmal schießt ihn Leon einen Arm ab, was sehr lustig ist mit dieser.
Das passiert sehr nebenbei, das sieht aus wie ein Glitch, weil er läuft einfach und fliegt so ab und keiner reagiert darauf. Das
ist ein Spielding, dass du auf so einen Arm schießt und der ganze Arm ploppt.
Ja,
und auch mit dieser einen Waffe, die es auch in bestimmten.
Also es war auch ziemlich cool, aber es war auch sehr dumm.
Ja,
aber dann, wenn ich mehr davon gehabt hätte, wäre ich glücklich.
Und dann bringt er ja Leon nicht um, sondern lässt ihn dann einfach liegen und dann bringt Leon ihn um. Große Überraschung.
Ja. Also ja, das sind sie, also hier werden halt ganz viele Sachen gemacht, wenn du das beschreibst. Das kannst du, glaube ich, auf 95% aller Actionspiele und Filme beschreiben, dass der Bösewicht so agiert, aber das ist einfach.
Möglich, aber dann wird da besser drumrum.
Genau, darauf will ich hinaus, weil, dass der Bösewicht seinen Gegenspieler nicht umbringt, sondern nur irgendwie liegen lässt oder was anderes macht, nur um dann von dem Gegenspieler natürlich getötet zu werden, ist ja, also, ne, so, das kann man ja wirklich auf fast jeden dieser Filme oder diese Spiele beziehen, aber hier ist es halt, wie du sagst, einfach, dass die ständig denkst, so, warum? Das ist doch jetzt gerade, weil er macht das ja, nachdem er bereits verwandelt wurde, muss man dazu sagen. Ja. Und also alles, was du gesagt hast, stimmt. Ich kann damit mich nicht so richtig identifizieren, weil mein Gehirn, glaube ich, einen Schalter umgelegt hat, in dem Sekunde, wo ich dieses Design gesehen habe von Jason als Wesen, weil der sieht einfach aus wie ein schlechter, dieser CG-Troll aus irgendeinem 2011er DreamWorks Animationsfilm. Ich konnte nicht fassen, was für ein eklatant lahmes, mieses Design. Der wird einfach zu so einem Trollwesen im etwas Größeren. Das ist so scheiße.
Und also ich muss die ganze Zeit denken, sieht aus wie so ein 2008er Xbox 360 Boss.
Ja, das passt noch besser. Ja, voll.
Schon fast eher zwischen.
Aber genau, das ist der erste oder der zweite Boss, der keine wirkliche Connection zur Story hat, sondern am Ende des Dungeons aus dem Nichts erscheint.
Das offen pumpende Herz und ich dachte schon, ja okay, wird da jetzt einfach reingeschossen? Das passiert ja tatsächlich nicht.
Nee. Aus irgendeinem Grund nicht, nee.
Also er hat dieses Videospiel-Design, aber es ist halt kein Videospiel, deswegen wird es auch nicht so genutzt, sondern er stirbt ja dann auf sehr andere Art und Weise.
Auf sehr lustige Art und Weise, muss man eigentlich sagen. Dieses Design, darüber komme ich nicht ganz hinweg. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde, das ist für Resident Evil. Gerade für das ist Resident Evil. Und Resident Evil ist eines der Dinge, ist, die Leute werden immer zu komischen, großen, verrückten Dingern.
Wir hatten halt gerade erst Village, was ein paar sehr abgefahrene Designs.
Ja. Und das ist einfach, der Mann wird ein bisschen größer, kriegt große Hände und ist so ein Troll. Und der redet dann auch noch so normal. Der hat irgendwie so eine Rede, die so lustig ist, wo er irgendwie über die geopolitischen Maßnahmen und warum das nicht hilft und sowas, während er dieser Troll ist. Das ist das, was ich je gesehen habe, was hier gerade passiert. Ja, und am Ende wird er halt natürlich dann umgebracht von Leon und Claire, die ganze Zeit auch im Film gezeigt wird, in so einer Nebenstory, wo sie mit ihrer Journalisten-Superkraft Dinge aufklären will. Das hat eigentlich echt gar keine Relevanz für irgendwas, aber es ist so, es ist halt die Ausrede, damit sie am Ende hier ist. Sie wollen halt irgendeine Begründung haben, damit am Ende Leon mit Claire gemeinsam in diesem Versuchslabor gegen Jason kämpfen können. Aber da wird dann viel zu viel Zeit mit verschwendet und es hat dann am Ende nicht viel Relevanz, weil Claire kämpft ja nicht wirklich aktiv, sondern Claire dreht halt irgendwie so einen Kran ab und zu oder macht halt so eine Plattform runter und das ist es im Grunde. Super lame und dann stirbt er halt am Ende und hängt sein Oberkörper, hängt an so einer Stange dran und er redet doch mal und so ein Lichtstrahl Strahl geht über ihn wie über Jesus.
Ja.
Und am Ende stirbt er dann und rutscht dann einfach, rutscht dann an diesem Stahl, in diesem Stahlmast so hinunter. Und ich habe mir wirklich so ein Stockquietschen, wenn du vorstellst, so ein Lappen geht über ein Fenster, so
vorgestellt. Ich musste da tatsächlich auch lachen, als Acid Jason da so runter slidet, nachdem er nochmal von Angst
ja.
und sagt, na, solange du hast das hier alles miterlebt, du wirst die Angst nach draußen tragen. Und das ist ja tatsächlich dann der Auslöser dafür, dass Leon am Ende Claire nicht den dummen Chip gibt, weil er dann offensichtlich halt Jason glaubt und sagt, ja, okay, wenn ich das jetzt gebe, dann würde es ja veröffentlicht und dann geht ja die Angst nach draußen.
Angst.
Und dann denke ich mir so, ja, und wenn du es nicht tust, dann kann das jetzt weiter ausgenutzt werden.
Ja, das ist halt das Problem, was ich von Anfang an dachte, dass das eine dumme Entscheidung ist, was sich dann auch als richtig offenbart, dass sie halt sagen, ja, das Spiel 2006 vor 5, das heißt, hier kann nichts von irgendwie von Relevanz passieren. Ja, wenn sie zumindest sagen würden, das Spiel jetzt irgendwie nach 8 und du, stell dir vor, du hast halt wirklich Leon zur Zeit von Resident Evil 8 oder nach 8 oder meinetwegen auch kurz vor 8, da kannst du dann machen. Weißt du, es ist ein Spiel danach erschienen, was diese einen Plot erzählt. Aber da kannst du wilden Kram machen und das widerspricht nicht so wirklich. Das kann auch sogar Konsequenzen haben, die dann vielleicht im neuen Spiel angesprochen werden oder in einem weiteren Film angesprochen werden, was auch immer. Aber dadurch, dass du hier so tief mitten in der Timeline bist, noch vor Resident Evil 5, vor diesen anderen Filmen, wo die Charaktere auch alle auftauchen, kann hier im Grunde gar nichts passieren, was irgendwie Effekt hat. Außer halt, dass ich sagen würde, okay, eigentlich dürfte Claire dann nie wieder mit Leon reden. So dumm ist diese Entscheidung, die hier passiert. Aber ich erinnere mich auch gerade nicht daran, ob Claire jemals wieder mit Leon interagiert hat, überhaupt in der Resident Evil Reihe.
Das ist ja sowieso,
doch einen Film.
Also das habe ich mir auch, habe ich auch gelesen, als ich gesehen habe, dass Resident Evil Degeneration schon ein Film ist, wo Leon und Claire zusammen agieren.
Ja, genau.
Und das war ihre erste Reunion seit Resident Evil 2.
Mhm.
Und ansonsten, sie sind halt in Resident Evil 2 und Resident Evil 2 Remake logischerweise zusammen.
Ist Claire in 6?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich dachte, dass du das, wenn dann, besser weißt als ich, weil ich habe da keine Erinnerungen mehr dran. Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich werde das rausfinden.
Und demnach ist das halt nicht nochmal passiert. Also die beiden sind dann nur in Filmen zusammen.
Ja.
Und das ist das, was sie sich ein bisschen scheinbar für die Filme zur Seite genommen haben, als eine Paarung dafür. Aber deren Chemie funktioniert ja nicht so richtig. Ne? Sie hat zweimal im Film dieses, die Klamotten stehen dir nicht, weil er so einen Anzug trägt.
Mhm.
Und dann mitten im Film ja dann doch wieder seine Jacke. Und das ist dann alles, was an Chemie stattfindet. Und sie akzeptiert ja auch sehr schnell zum Schluss, dass er ihr den Chip nicht geben will, weil er sagt ja nichts.
Ja.
Er sagt ja einfach nur, und sie
Pudding.
Dann, so ist es also. Na gut, da bin ich jetzt aber sauer und gehe jetzt weg.
Ja, der Anzug steht dir nicht. Sie ist nicht in Resident Evil 6, Claire. Das ist total dumm. Ich habe gerade das Voice, die Synchronarbeit, die englische, von Jason gelobt. Ich mag die von Leon gar nicht. Das ist ja der aus Resident Evil 2.
Ja,
und da
mag ich ihn voll gern.
Mir ist es zumindest nie negativ aufgefallen, weder Claire noch Leon. Und er spielt ja auch diesen 20 Jahre alt oder irgendwie Anfang 20 ist er da und seine erste Verbindung damit. Und er ist ein sehr anderer Charakter als hier.
Ja.
Ja, hey, da ist er noch so, what the fuck?
Ja.
Und hier soll er halt einfach, ne, dieser John Wick Super Guy sein. Und dazu passt diese recht helle Stimme, finde ich, gar nicht. Also diese One-Liner sind so oder so furchtbar, egal wer sie sagt. Aber dass er dann zusätzlich auch noch diese Stimme sagt, hat sie für mich weniger glaubwürdig gemacht.
Mir ist die Stimme hier nicht negativ aufgefallen, aber auch nicht positiv. Also hätte ich nicht vorher vor allem gelesen, dass das die gleichen Stimmen sind wie in Resident Evil 2, wäre mir das auch nicht wirklich
Das wäre mir auch nicht aufgefallen. Ich habe mir das nur geguckt, weil ich dachte, warum ist sie denn so doof?
Und dann, okay. Weil ich finde, die beide andere Charaktere sind. Als sie in Resident Evil 2.
Genau, aber genau deswegen finde ich so komisch, dass sie die genommen haben.
Ja,
weil
verstehe ich dann auch nicht so ganz.
So viel älter, sind so andere Figuren, dann lieber irgendwie zu denen aus, weiß ich nicht, Matthew Mercer war, glaube ich, vorher Leon in Resident Evil 6.
Ja. Also das sehe ich dann auch schon mehr. Und hier in Resi 2 waren sie halt beide noch awkward und da haben die Sprecher super zugepasst.
Ja, genau.
Aber verstehe ich auch nicht so ganz. Und es ist so. Das ist alles so dumm.
Ich habe noch eine Frage. Warum heißt der Film Infinite Darkness? Verstehe ich gar nicht.
Weil das Angst.
Aber ey, damit du irgendein Medienprodukt fucking Infinite Darkness nennst, da musst du schon, also ich finde, das klingt wirklich wie eine der krassesten Sachen, die du so machen kannst.
Okay, Behauptung, die ich jetzt aufstelle, du könntest diese Titel alle miteinander tauschen, niemand würde sich beschweren oder, also weil die heißen Degeneration, Damnation, Vendetta und Infinite Darkness.
Ja, also ich finde, Degeneration und Damnation mag ich halt sehr, weil das ist, man merkt, dass es aufeinander aufbaut. Ich fand dann immer ein bisschen doof, dass Vendetta nicht auch irgendwie Asian, die irgendwas Asian, genau. Die Darkness Asian, Darkness Nation. Oh. also ich finde, die mag ich tatsächlich deutlich, also ich mag all diese Rezepte deutlich lieber. Ist natürlich im Grunde egal, ich habe nur nicht verstanden.
Den Titel nicht nachgedacht.
Warum das aber, also Infinite Darkness wirkt so komplett zusammenhangslos, nicht unzusammenhangslos, sondern zusammenhangslos, genau, völlig willkürlich, habe ich gar nicht verstanden.
Also du könntest Resident Evil Village Infinite Darkness nennen und da sehe ich schon mehr, wo es herkommt, als
ja, voll.
In dem Film, weil der, aber das ist halt das Problem, wenn alles, was passiert, so egal ist.
Ja, ja.
Weil es ist ja wirklich, du, selbst als riesen Resident Evil Fan, und da vielleicht könnt ihr uns das besser beantworten, wenn ihr so richtig, richtig drin steckt in der Lore, vielleicht gab es ja hier dann doch ein, zwei Revelations, wo ihr dachtet, oh krass, hier wird mal das aufgegriffen, ja, das und das ist nicht. Ja schön, weil so tief stecke ich ja nicht drin. Ich kenne so die Basics, die ich jetzt durch die Spiele kenne, und das war's. Und für mich war hier nichts drin, also auch nichts, was ich irgendwie in die anderen Spiele jetzt mit reinnehme oder so. Da würde es mir deutlich mehr bringen, Resident Evil 5 einfach zu spielen.
Also ich würde gerne wieder Leon in einem Spiel haben, fällt mir wieder auf.
Ja,
aber mit einem
halt
anderen Sprecher.
Ich will halt nicht den Resi 4, Resi 6 Leon.
Doch, genau den will ich haben. Nee. Das ist der halt Abstand beste Leon.
Er sagt am Ende, hey sexy, zu einer Bazooka, habe ich mir auch noch aufgeschrieben.
Alter, das war furchtbar. Also das ist aber auch nicht der Resident Evil 6 Leon für mich, den wir hier sehen. Also ich weiß nicht,
halt schon.
Was
er ist halt nicht,
ist.
Ganz so, nicht mit ganz so viel Werf, aber im Prinzip schon. Weil er macht auch am Anfang einmal so ein bisschen Shen an. Das macht er auch in Resi 4.
Ja, I guess, irgendwie schon. Ja, Resident Evil Infinite Darkness. Also ich würde immer noch sagen, ich habe immer noch vor, mir Vendetta anzugucken. Weil, und auch wie gesagt, die ersten beiden Filme habe ich als wirklich deutlich besser in Erinnerung. Hm. Und die habe ich lange, lange nicht gesehen. Ich kann mich an nichts erinnern.
Ich kenne, glaube ich, auch ausschnittsweise Kampfszenen. Ich glaube, aus Degeneration habe ich mal was gesehen, wo ich auch dachte, oh krass, hier geht ja richtig was ab.
Ja, also die drei Filme sollte man sich auf jeden Fall angucken, bevor man sich dann Infinite Darkness reinzieht. Das ist wirklich dann nur das letzte Mittel, wenn man gar nichts anderes zu tun hat und alles sehen will und muss, was bei Resident Evil passiert. Aber ansonsten wäre meine Empfehlung, guckt euch Degeneration, Damnation und Vendetta an. Wenn ihr irgendwas Cooles sehen wollt, es kommt ja auch jetzt dann bald die Live-Action-Serie, ich glaube, es ist auch eine Serie, zu Resident Evil, worauf ich mich auf einen Grund sehr konkret sehr freue, weil, weißt du, wer Albert Wesker spielt?
Oh shit, das habe ich mal gelesen.
Ja, Lance Riddick.
Ja.
Und Lance Riddick als fucking Albert Wesker ist, also das ist Cast, also das meine ich völlig ohne Grund, das ist Casting, genialer wird's für mich nicht. Da wäre ich nie drauf gekommen, aber Lance Reddick ist einer der krassesten Badasses, wenn er eine Rolle spielt, wo er ein Badass sein will und muss, die ich mir vorstellen kann. Und er hat so eine, also ich stelle mir da konkret vor, diese Sequenz in Quantum Break, wo er, es gibt einmal eine Szene, wo er mit so einer, das ist eine Frau, mit der er spricht, die für ihn arbeitet und er bedroht sie irgendwie so leicht nach irgendeiner Party. Und ich weiß noch, als wir das so gespielt haben, wirklich so, also da habe ich Gänsehaut bekommen, weil ich Angst bekommen habe, weil er so intens auch war. Und das kann ich mir mit ich bete, dass eine Sonnenbrille hat, die sich abzieht, cool, da bin ich voll dabei. Allein deswegen freue ich mich auf die Serie, also da vielleicht dann eher drauf warten.
Podcasten wir da auch drüber.
Das könnte gut sein. Mal gucken, ob wir Zeit finden für Dynasty Warriors irgendwann. Das sieht super dumm
also
aus.
Das klingt sehr, also da fehlt uns dann natürlich so ein bisschen, da kann man nicht so sehr sich an einer Vorlage orientieren, allein storytechnisch.
Naja, doch, aber doch mehr als alles andere, weil es immer die gleiche Geschichte erzählt.
Ja, natürlich, aber ist ja dann auch wiederum ein bisschen egal.
Ja, völlig, klar.
Weil ich glaube auch nicht, dass das der Fokus sein wird. Aber ich habe ja zum Beispiel auch hier, wie hieß denn der Film, The Great Wall oder so, diesen
mit
Damon.
Mit
und
Matt
so
Damon, ja.
Aber das war ganz großer
Spaß. Da habe ich durchgeskippt und von den Nein.
Oh boy.
Boah, das war ja ganz schlimm. Entschuldigung, ich musste niesen und dann doch nicht mehr.
Ich merke gerade, dass ich mir einen Witz aufgeschrieben habe, den ich nicht gebracht habe. Den hätte ich ganz am Anfang bringen müssen.
Warte, sag den so und dann schneide ich ihn rein. Nein, den mache ich nicht.
Es ist ja, wir haben ja das erwähnt, wo sie gesagt haben, ist das der T-Virus? Und an einer Stelle fragen sie sich ja selber auch, how did the zombies get in the White House? Und da habe ich mir nur aufgeschrieben, na wegen der Wähler.
Nice.
Den hätte ich eigentlich vorhin unterbringen müssen.
Stimmt. Sehr gut, sehr gut. Ja, das war. Es gab ja dieses Ding, hast du das mitbekommen, dass die Reviewer gewarnt wurden, dass sie nicht über Politik reden dürfen sollen? Als Teil der Embargos. Ja, die PR-Firma, die dafür verantwortlich war, hat als Teil der Embargo-Vereinbarung quasi gesagt, es soll keine Parallelen gezogen werden zu echten politischen Ereignissen. Und meint ihr das ernst? Und dann setzt ihr da hier ein, dann geht es nur ums Weiße Haus, und dann ist einer, der ganze China sagt, und du hast fucking Spencer oder wie auch immer der jetzt hieß, oder Spacer als Press-Secretary. Das sind so offensichtliche Anspielungen. Also fand ich auch. Und dieser ganze Film ist nur politisch. Also auf die dümmste Art und die langweiligste Art. Aber es ist, wie gesagt, es ist einfach eine schlechte, moderne Tom Clancy-Geschichte. Also fand ich auch.
Also ich ziehe hier tatsächlich jetzt auch nicht sowas raus, von wegen, wo ich denke, okay, das ist jetzt ein krasser politischer Kommentar.
Nö, aber offensichtlich ist ja die ganzen, ne?
Ja, es ist halt einfach nur so ein Backdrop.
Ja. Ich glaube nicht, dass es die Geschichte so gegeben hätte, wenn ich die Trump, also wenn nicht über die letzten vier, fünf Jahre die Erzählungen ständig so. Der Präsident ist gar nicht Trump, aber dieser Wilson halt mit der so wie er China sagt, das ist so exakt die Trump-Art, China mit Y zu sagen. Aber
vielleicht ist das dann eher so eine Sache, die den Einfluss auf die Synchronisation hatte.
Ja, das kann natürlich sein.
Den Plot an sich, weil ansonsten wäre das so sehr, das könnte genauso gut ein Film aus 2004 gewesen sein.
Ich glaub, absolut, da hätte ich, absolut, ja.
Nicht mit der Braue
gezogen. Die Glocken sagen uns, dass wir zum Ende kommen sollen, Tom. Guck mal, haben wir noch. Ich war ein bisschen besorgt, weil ich nicht wusste, ob wir eine Stunde, wie lange wir über Infinite Darkness was zu sagen haben, aber hatten wir doch ein bisschen was darüber zu sagen, was mich freut. Eine Warnung vor Infinite Darkness für uns. Aber aber auch schön, dass wir diesen Podcast gemacht haben, weil für mich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nichts diesen Film geguckt hätte für den Podcast. Ich wäre jetzt froh, dass ich durch diesen Podcast quasi weiß, was da passiert ist und eine Idee von bekommen habe und den jetzt nicht selbst gucken müsste.
Ich hoffe, dass das bei euch auch so ist. Ja. Es ist halt, es funktioniert halt nicht mal als Fanservice und das ist...
Nee, überhaupt nicht.
Wenn selbst das nicht geht bei einem Film zu einer Videospielreihe, dann ist das sehr bedauerlich, weil das wäre so das Mindeste, was ich erwartet hätte. Es gibt auch zwischendrin so einen Moment, wo halt Claire in diesem einen Haus ist, wo ich dachte, oh, wird es jetzt riesig 7, weil das einfach extrem danach aussah. Mhm. Aber war dann ja nicht. Also
nee, es waren 30 Sekunden, die man da hatte. Und dann
so viel Möglichkeit gewesen, hier so richtig coole Sachen zu inszenieren. Ja. Sie haben keine einzige, bis auf die Ratten.
Die Ratten gesetzt. Die waren ein bisschen komisch designt. In Nahaufnahmen fand ich sie ein bisschen weird, weil die sind so jetzt so Sonic-Stacheln.
Ja, jetzt ein bisschen overdesigned. Also genau. Ich glaube, selbst wenn die jetzt in einem anderen Film drin gewesen wären, hätte man nicht wirklich drüber geredet, aber hier haben sie.
Ja, hier war es eine Highlight. So.
Genau, das eine Highlight. Das eine Horror-Highlight in diesem.
Falls euch das gefallen.
Filmfrage.
Ja, nee, das ist gar kein Horror. Das ist aber auch kein Actionfilm. Das ist
einfach so ein
politisches Drama ohne Drama. falls euch diese Sequenz gefallen hat, spielt Plague Tale: Innocence gerade auf PS5 und Xbox Series X erschienen. Ja. Da bekommt ihr einfach ein ganzes Spiel mit dieser tollen Idee und müsst nicht durch diesen Film euch leiden. Das war's für das Topic für diese Woche. Wir sehen uns hören uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank fürs Mitmachen, Tom. Vielen Dank an euch für die Unterstützung, liebe Freunde. Und euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.